Herzlich willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity und heute mit einer ganz speziellen Folge. Marc Walleck von Incrementum, unser Chartguru, unser Preisguru, 2020 hat er mir noch gesagt, kauf Bitcoin und ich habe ihm nicht zugehört, weil ich ein dummer Nico war. Aber das mal ganz beiseite. Wir sprechen heute über die Entwicklung des Bitcoin-Preises in diesem Bärenmarkt. Hat der Bullenmarkt schon begonnen? Wie weit geht's rauf im Bullenmarkt? Ja, es gibt sogar eine Price Prediction, möglicherweise zum allerersten Mal bei mir im Podcast. Wir sehen uns das Sentiment an und wir fragen uns natürlich auch, welche Auswirkung wird der ETF, so er denn kommt, auf Bitcoin haben, vergleichen das Ganze mit Gold, sprechen natürlich auch über den Goldmarkt und blicken in die Zukunft, in der Bitcoin ein Mainstream-Asset sein wird. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, und wenn ihr diese Folge im Auto oder in der U-Bahn oder sonst wo hört, wo ihr keinen Bildschirm habt. Ich kann euch empfehlen, wenn es geht, diese Folge mit Charts, mit Charts auf dem Bildschirm, also auf YouTube, euch anzusehen. Aber keine Sorge, wir bemühen uns natürlich auch, die Infos so gut wie möglich hier im Audio rüberzubringen. Das Chartbook kann man ja runterladen, auch unter incrementum.li und sich dann auch nachher zu Gemüte führen. Da sind dann auch mehr Charts drinnen, als wir jetzt besprechen. Damit genug, viel Spaß bei dieser extrem spannenden Folge inklusive Price Prediction. Willkommen zurück, Marc Walleck bei Was Bitcoin bringt hier in Wien. Servus.
Hallo Nico, freue mich da sein zu dürfen.
Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du extra den weiten Weg aus
der Schweiz,
einem stabileren Land im Westen, hergefahren bist. Du bist natürlich Partner bei Incrementum, unserem Partner auch hier, unserem Sponsor hier am Kanal. Und wir machen gemeinsam auch den Gold Report und du hast uns mitgebracht das Chartbook.
Den Bitcoin-Kompass.
Den Bitcoin-Kompass, der ist neu, der kommt jetzt viermal im Jahr raus von euren Chart-Wizards, Makro-Wizards bei Incrementum zusammengestellt. Was ist da also alles drinnen?
Also wir haben da eigentlich nachgezogen, wir machen das schon viele Jahre auch für den Goldbereich, den Goldkompass und eben wie wir es auch beim Goldkompass machen, machen wir jetzt auch beim Bitcoin-Kompass eine Übersicht, das über Marktgeschehnisse sozusagen, quantitative Zahlen, Tabellen, vor allem aber auch Charts und die sind teilweise standardisiert, also immer wieder mal dieselben, die wir für wichtig erachten, aber wir nehmen auch immer wieder neue auf, beziehungsweise anlassbezogen, wenn es jetzt was Spezielles gibt, nehmen wir auch Charts dafür, was gerade diskutiert wird.
Und das Ziel ist quasi über den Bitcoin-Markt im Vergleich auch zum Gesamtmarkt einen Überblick zu erhalten, was hat sich bewegt in den vergangenen Monaten, wo steuern wir hin?
Genau, also eingebettet in globalen Makrogeschehen, so sehen wir es ja auch. Bitcoin ist eine Assetklasse, die bei uns eingebettet ist, sozusagen in der Sichtweise, wie wir auch andere Märkte bewerten.
Den Kompass kann ich mir bei euch auf der Website holen?
Kann man sich gratis runterladen, kann man sich dafür anmelden auf www.incrementum.li.
Und ist natürlich jetzt auch vor dem Hintergrund dessen, dass ihr mehrere Fonds auch anbietet, sind die Bitcoin und Krypto involviert sind, kombiniert Gold und Bitcoin?
Korrekt. Wir verwalten zwei Fonds, wo wir Bitcoin-Exposure haben und Edelmetall-Exposure haben und da ist es natürlich immer interessant für die Investoren, dass sie ein bisschen am Ball sind, was passiert bei den einzelnen Asset-Klassen, deswegen Gold-Kompass und Bitcoin-Kompass.
Und ist natürlich mega interessant für all diejenigen, die vielleicht institutionelle Investoren sind, all diejenigen, die nicht zugreifen können auf das echte Bitcoin. Dazu kommen wir auch, wenn wir über den ETF noch reden. Das ist für mich auch eine Premiere in zweierlei Hinsicht. Erstens, wie ich im Intro schon erwähnt habe, wir bringen diesmal Charts. Ja, das heißt, wenn man die Folge mit Charts sehen kann, hat das gewisse Vorteile. Wir werden uns aber auch bemühen, das Ganze audiomäßig so gut zu bringen, dass es auch das sich auszahlt. Wenn man im Auto unterwegs ist, sollte man nicht unbedingt aufs Handy schauen oder so. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir machen heute eine Preisprognose.
Ja, machen wir das. Also wir machen eine Prognose, wobei ich leider sozusagen von der Regulatorik hier alle möglichen Disclaimer noch anbringen muss, aber das machen wir dann, wenn wir soweit sind.
Das machen wir dann, wenn wir soweit sind, und die Prognose ist ja auch nicht die, die du aus der Glaskugel gezogen hast, sondern das ist eine Wenn-Dann-Prognose auf Basis der vergangenen Daten. Okay, schauen wir uns mal an, wo steht denn der Bitcoin-Preis aktuell? Wo stehen wir im logarithmischen Chart, wenn wir von 2015 zurückgehen? Wir sind derzeit deutlich unter der 30.000 Tausender Marke. Wo spürst du Bitcoin gerade?
Also per Ende September, das war auch sozusagen der Cut-off, die Daten, die wir da herangezogen haben, waren wir etwa bei $26.000. Wir waren, was interessant ist, glaube ich, vom All-Time-High circa minus 60%. Wir waren aber auch year-to-date, also von Anbeginn des Jahres, etwa plus 60%. Also wir sind deutlich unter dem Tiefstand nach wie vor, aber wir sind unter dem Höchststand, aber vom Tiefstand weg, beziehungsweise vom Jahresbeginn weg, haben wir doch ansehnliche 60%.
Also eigentlich hat Bitcoin ein ziemlich gutes Jahr schon hinter sich gebracht. Also plus 60% innerhalb von 9 Monaten. Das ist beeindruckend. Gibt es andere Assets, die das auch konnten?
Nein, also es gibt natürlich vielleicht die eine oder andere Aktie, aber als Asset-Klasse ist Bitcoin auch dieses Jahr wieder top. Aber es fühlt sich halt absolut nicht so an, weil es natürlich sehr, sehr weit weg ist noch von den Allzeithochs und weil wir natürlich einen sehr starken Bärenmarkt hinter uns haben.
Würdest du sagen, wir sind schon raus aus dem Bärenmarkt?
Ist immer eine Frage, wie definiere ich einen Bärenmarkt? Herkömmlicherweise beim Aktienmarkt ist Definition plus oder minus 20%.
Und wenn das kannst du bei Bitcoin schmeißen, ne?
Genau. Also ich meine, muss ich immer irgendwo eine Messlatte herlegen, aber ich würde sagen, wenn man 50% zum Beispiel als Messlatte hernimmt, dann ist man eigentlich schon wieder in einem Bullenmarkt.
Mhm, okay. Und auch der wöchentliche Chart seit dem Jahr 2021, seit dem letzten All-Time-High, wo wir knapp an den $70.000 gekratzt haben, sieht jetzt schon ein bisschen besser aus, aber wie man da ganz gut sehen kann, also das absolute Boden, den haben wir gefunden, ja, also 11/12/2022, November, Dezember 2022, ich nenne es auch das EZB-Bottom, ja, das ist der Moment, in dem die EZB gesagt hat, also Bitcoins Last Stand, jetzt ist es jetzt vorbei und seitdem geht es wieder rauf, ne?
Geht wieder rauf, also im breiteren Bild würde ich auch sagen, also Bodenbildung sieht wirklich so aus, als wäre die abgeschlossen und schaut jetzt da, wenn man ein bisschen rauszoomt auf 2-3 Jahre, wie wir es hier sehen, geht es jetzt leicht nach oben.
Das heißt, wir haben möglicherweise, sagen wir so, wir können reasonable, ja, sagen, wir sind wahrscheinlich schon raus aus dem Bärenmarkt oder zumindest haben wir den Boden möglicherweise hinter uns.
Ich denke, das kann man sagen, ja.
Auch vor dem Hintergrund, dass die Zinsen jetzt gestiegen sind, ist Bitcoin eigentlich jetzt stark unterwegs oder müssen wir uns da Sorgen machen, dass Bitcoin ohne Niedrigzinsen vielleicht generell schwächer performt?
Na, das war einer der größeren Überraschungen, zumindest für mich, dass die Zinswende und die vor allem auch im Dollarraum doch recht harsch ausgefallen ist, vor dem Hintergrund, dass Bitcoin da sich so gut hält und eigentlich so gut performen konnte.
60% in einem Jahr, ne?
Korrekt. Also ich glaube, das meiste ist auch hinter uns, was jetzt die Zinserhöhungen angeht. Von dem her ist das eher, da gibt es da eher Überraschungspotenzial, dass also vielleicht doch wieder mal zumindest vielleicht nicht die Zinsen weiter gesteigert werden. Es könnte ja auch das QT, das Quantitative Tightening, was die Zentralbank durchführt, eingestellt werden. Also alles, was jetzt sozusagen weniger restriktiv ist an Notenbankpolitik, könnte schon wieder für zusätzlichen Rückenwind auch bei Bitcoin sorgen.
Japan hat ja schon wieder angefangen, durch die Hintertür ein bisschen Geld zu drucken, wenn ich das richtig verstanden habe.
Japan ist da ziemlich gut drin, ja.
Okay, also, was wir aber auch sehen, wenn man sich die Google Trends ansieht, Bitcoin, wir haben bei den Google Trends, also das sind quasi die Suchanfragen im Vergleich, wir haben 2013, 14 einen Peak, wir haben 18, 20 einen Riesenpeak, ja, und wir haben 21 dann noch einmal zum absoluten All-Time-High einen gewaltigen Peak. Was wir aber nicht haben derzeit, ist ein Peak, also wir sehen eigentlich einen Tiefschlaf im Sentiment.
Ich denke auch, also außerhalb der Bitcoin-Community, die sich natürlich immer für das Thema interessiert, ist es so, dass wir halt, glaube ich, ziemlich gut um diese Zeitpunkte, wie wir es hier auf dem Chart sehen, das größte neue Interesse haben, logischerweise eben korrelierend mit dem Preis, mit dem Hype, mit dem Newsflow. Und die Grafik zeigt sehr schön, dass obwohl die jetzt genannte Performance nicht schlecht war, dass hier überhaupt nicht begleitet ist mit irgendeiner zusätzlichen Euphorie oder einem breiten Neuinteresse.
Spannend ist aber schon, dass nach dem letzten Bullenmarkt Ende 2018 oder dem vorletzten Bullenmarkt Ende 2018 das Interesse komplett kollabiert ist und dann doch nach dem letzten Bullenmarkt das Interesse relativ hoch geblieben ist, eine Zeit lang, wir jetzt aber wieder nach unten gehen.
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at.
Ja, also die Zahlen drücken das so aus. Ich meine, es war, glaube ich, teilweise auch getrieben von großen Themen, die den Bitcoin bezogen gekommen sind. Es war eben dieses Umweltthema sehr stark dominierend 2022 eigentlich. Und da wurde, glaube ich, sehr viel auch darüber geschrieben und womöglich auch gesucht. Das mutmaße ich jetzt einmal.
Inflation?
Also, Inflation war ein Riesenthema, hast du recht, genau. Also es ist hier noch schon noch im Fokus geblieben, aber wie gesagt, jetzt, das ist ja auch das Spannende, was wir hier ausdrücken wollten, gerade jetzt schläft es einfach ein, scheinbar, das Interesse.
Also wir haben jetzt zusammengefasst, können wir sagen, der Boden ist wahrscheinlich hinter uns,
ja.
Der Bullenmarkt hat wahrscheinlich begonnen, Bitcoin hat sich angesichts der gestiegenen Zinsen eigentlich gut entwickelt, wir haben plus 60% innerhalb des Jahres bisher, damit die beste Asset-Klasse und es interessiert niemanden.
Korrekt.
Okay, das ist gut mal zusammengefasst, auch spannend das zu sehen, ja, weil wir wissen das auch aus dem Bitcoin-Mediensektor quasi, ja, es muss schon wieder neue Oldtimes erreichen, das heißt, wir müssten eigentlich über $70,000 steigen und dann kommt auch die Bild-Zeitung wieder um die Ecke und schilt uns irgendwelche Altcoins, aber das ist ein anderes Thema. Was auch sehr spannend und sehr wichtig ist, ist das Argument der sogenannten Volatilität. Also ich hatte mal eine Umfrage, die erste Bank hat mal eine Umfrage gemacht, 80% der Österreicherinnen und Österreicher wissen nicht, was Volatilität bedeutet. Also definier uns das mal ganz schnell bitte.
Ja, es ist ein statistisches Konzept, womit man die Schwankungen und letzten Endes das Risiko einer Asset-Klasse irgendwo festhalten will. Mhm. Da wird dann typischerweise auf die Normalverteilung zurückgegriffen oder implizit eine Normalverteilung angenommen, was aber in der Realität im seltensten Fall zutrifft. Aber es ist eine gewisse Näherung, ein gewisser Wert, mit was für Schwankungen man erwarten kann.
Also wie, jetzt haben wir gerade die Anzahl auf 79% gedrückt, dass die mit Normalverteilung und so weiter. Nein, also wie stark schwankt etwas? Ne? Genau. Also und bei Bitcoin hat man immer dieses Argument, Bitcoin geht so stark rauf, so stark runter, das kann ich eigentlich nutzen als Wertspeicher und so weiter. Ihr habt euch das angesehen. Über die Jahre seit 2019 und was wir hier sehen, ist schon eine fallende Volatilität. Ist das richtig?
Es ist eine leicht fallende Volatilität zu erkennen. Das ist auch der Fall, wenn man noch weiter zurückgeht. Allerdings bin ich der Meinung, dass eben dieser Abwärtstrend der Volatilität auch weiterhin jetzt nicht extrem stark sein wird. Es wird allgemein, glaube ich, bei vielen Bitcoinern angenommen, die Volatilität wird automatisch linear sozusagen runtergehen, je größer die Marktkapitalisierung ist. Aber ich denke, die Volatilität wird nur sehr langsam runtergehen und das zeigt eben auch dieser Chart, weil es einfach ein rein monetäres Gut ist. Ja, also wenn beispielsweise eben ETFs zugelassen werden sollten, dann kommen womöglich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sehr viele Gelder rein, aber die können halt auch schnell wieder rausgehen aus der Assetklasse. Man sah das auch 2021 und 2022. Also da es nur monetäres Gut ist, im Gegensatz zu Gold übrigens, wo es ja auch eine industrielle Nachfrage gibt, wird die Vola immer deutlich höher sein und bleiben als bei Gold. Das ist unsere Annahme. Und von dem her wird es auch immer muss man auch im Portfolio-Kontext ein bisschen anders umgehen mit dem Asset.
Sollte die Vola nicht auch automatisch höher sein, wenn eben das Angebot auf Nachfrage gar nicht reagieren kann?
Ja, ich meine, das gilt für beide Seiten, für die Upside und für die Downside. Genau. Ja, also das ist natürlich der angenehmere Fall der Volatilität, eine Upside-Volatilität, also positive Rendite.
Wenn der Preis raufgeht.
Wenn der Preis raufgeht, dann stört es niemand, wenn er schnell draufgeht. Aber wenn er schnell draufgehen kann, kann er auch schnell wieder runtergehen.
Das kennen wir. Es gibt ja auch Michael Saylor, der, glaube ich, sagt, die Volatilität von Bitcoin ist ja auch sozusagen seine Vitalität. Also das ist einfach so. Und ich meine, man muss dazu sagen, auch wieder aus medialer Sicht, rauf, runter, Hauptsache es tut sich was. Ich glaube, das kennt ihr auch aus dem Goldsektor. Wenn es langweilig seitwärts geht, interessiert sich auch keiner dafür.
Das stimmt, ja. Aber wesentlicher Punkt ist, Vola ist hier, sie nimmt zwar leicht ab, aber sie wird auch bis auf Weiteres erhöht bleiben.
Okay, das also ist unsere Meinung. Bitcoin wird nie langweilig, sozusagen. Das
ist genau so.
Ich meine, wirklich, dadurch, dass du eben eine fixe Menge hast, ja, Absolute Scarcity, ja, bedeutet doch automatisch, dass die Volatilität eigentlich groß bleiben muss und vor allem kann, weil eben du kannst nicht mehr meinen, du kannst nicht, es geht immer nur darum, findest du wen, der verkauft oder nicht, oder wollen alle verkaufen, so auf die Tour.
Das Spannende ist, und konzeptionell mal nur kurz eingeschoben, da sind wir, fürchte ich, noch eine Weile davon entfernt, aber wenn wir wirklich auf Unit of Account wechseln würden, also wenn wir einen Bitcoin-Standard tatsächlich hätten, dann wäre die Vola null. Ja? Genauso wie die Vola null war, als wir auf einem Gold-Standard waren. Gold hat nicht geschwankt, wenn du alle Preise in Gold denominierst. Also das wird manchmal vergessen. Also die Vola ist nur deshalb da, weil wir in einem Fiat-Geldsystem sind und die Zentralbank damals Gold ins Reich der Risiko-Assets verbannt hat letzten Endes. Und genauso schwankt natürlich Bitcoin. Also wenn Bitcoin tatsächlich mal das Unit of Account ist, dann wäre die Vola null. Das muss man auch noch vielleicht kurz erwähnen.
Dann können wir diese Grafik quasi kicken, die müssen wir dann nicht mehr machen.
Ich freue mich schon drauf. Ja.
Okay. Wirklich spannend und wichtig ist natürlich Bitcoin quasi im Alltag, Bitcoin in der Realität, ja, in der täglichen Realität der Menschen. Wir haben derzeit, du hast schon gesagt, wir sind ungefähr 60% unter dem Allzeithoch in Dollar. Es gibt aber auch Schwellenländerwährungen, in denen Bitcoin knapp am Allzeithoch dran ist. Das heißt wirklich, also kratzt an dem absolut höchsten. Und warum? Weil diese Währungen besonders abwerten. Wir haben zum Beispiel die türkische Lira, den argentinischen Peso oder den venezolanischen Bolivar.
Ja. Korrekt. Also wir sehen hier auf der Grafik ausgewählte Schwellenländerwährungen bzw. die Performance von Bitcoin ausgedrückt in diesen Währungen. Wir haben im gesamten Chartpunkt übrigens noch deutlich mehr Charts, da hatten wir auch die Industrieländer drinnen, aber jedenfalls hier sehen wir, dass im Bärenmarkt vom absoluten Hoch gerechnet wir sogar im venezolanischen Bolivar glatt sind. Also der hat, anders ausgedrückt, der Bolivar hat ca. 60% abgewertet gegen den Dollar. Mhm. Weil, ja, es ist einfach nur eine Frage, gegen was messe ich es. Aber was wir hier tatsächlich ausdrücken nur wollten, ist, dass die Währung schon eine Rolle spielt. Es ist wahrscheinlich nicht so ein Riesenunterschied, ob man es in Dollar oder Euro ansieht. sieht. Aber wenn man eben in einem Währungsraum lebt, der vielleicht noch schlimmer ist, noch schlechter gemanagt ist, dann schaut die Rechnung mitunter ganz anders aus.
Also wenn wir jetzt vom Inflationshedge Bitcoin sprechen, sobald es zu einer extremen monetären Inflation kommt, wie zum Beispiel in der Türkei, wie zum Beispiel in Argentinien, und das sind jetzt Länder, die jetzt nicht so weit weg sind von unserem Lebensstandard. Venezuela nehmen wir jetzt mal raus, aber Argentinien und Türkei sind Länder, mit denen auch wir Bezug herstellen können. Dann ist Bitcoin plötzlich sehr wohl ein Inflationshedge im Alltag, der ganz wunderbar funktioniert.
Ja, wobei ich da immer ein bisschen vorsichtig bin mit dem Wort Hedge, das heißt ja eigentlich eine Absicherung, also eine komplette Absicherung ist es insofern nicht, weil es einfach schwankt. Ja. Aber ich glaube, die Menschen, die eben in diesen Währungsräumen leben, die haben halt natürlich ein ganz anderes Sensorium und ein ganz anderes Gefühl für diese ganze Inflation, und die sind auch an schwankende Inflationsraten gewohnt. Also grundsätzlich verlieren sie zwar immer Kaufkraft, aber einmal gibt es dann doch ein bisschen eine Phase, wo sie zumindest weniger verlieren. Also die Volatilität der Inflationsrate ist da typischerweise auch sehr, sehr hoch.
Wir gewöhnen uns an das gerade, nicht? Wir lernen jetzt gerade, Inflation kommt eh runter, bleibt aber hoch. So. Ja. Was heißt denn das? Okay. Auch spannend und auch wichtig ist natürlich vor allem im Bärenmarkt der Vergleich Bitcoin mit anderen Kryptowährungen. Wir reden immer böse über andere Kryptowährungen, aber jetzt schauen wir uns mal nur die Zahlen an. Wir haben hier vier Charts, vier Linien, die sich sehr ähnlich ansehen, aber wo das Endergebnis dann doch sehr anders ist. Die orange Linie ist der Bitcoin-Index, das heißt der Bitcoin-Preis, und die anderen sind verschiedene S&P-Cryptocurrency-Baskets von DeFi, das ist ganz unten, über die Financials und den Broad Digital Market Index. Der Broad Index ist dann halt der gesamte Cryptocurrency-Space, das heißt, da ist Bitcoin auch drinnen, in all diesen Dingen wahrscheinlich. Aber Bitcoin hat besser performt als der Rest des Kryptosektors.
Signifikant besser, und wie du schon sagtest, also das ist sehr interessant im Zuge des Bärenmarkts, oder wenn er jetzt eben zu Ende gegangen ist, des zu Ende gegangenen Bärenmarkts. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen auch eben der Lernprozess wieder eingetreten, was man tatsächlich an Bitcoin hat, was Bitcoin ist oder wie es zu sehen Bitcoin ist. Was Bitcoin bringt. Digitales Gold zum Beispiel als eine mögliche Erklärungsvariante, aber einfach, dass dieses Ausfallsrisiko in dem Sinn nicht gegeben ist, wenn man es natürlich entsprechend korrekt auch lagert und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, das Klassische. Im Bullmarkt kommen neue Investoren in den Kryptobereich, dann kommt der Bärmarkt, das ist zwar keiner froh, aber da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Ja, wir haben jetzt, wie wir auch beim Sentiment gesehen haben, wir sitzen jetzt hier Anfang Mitte Oktober 2023 und es fühlt sich alles sehr an nach, sage ich mal, den letzten Zügen eines Bärenmarkts. Ja, so fühlt sich es eigentlich an. Jetzt sind nur noch die ganz hartgesottenen da, obwohl der Preis um 60% raufgegangen ist. Also und es gibt Gott sei Dank inzwischen sehr viele ganz hartgesottene, gerade im deutschsprachigen Bereich. Also Grüße gehen raus an alle, die uns jetzt zuschauen und zuhören. Wir gehen davon aus, oder du gehst davon aus in diesen Charts, dass die Chance nicht schlecht steht, dass der Bitcoin-Preis auch weiter hinaufgeht. Wir reden dann auch noch gleich über das Halving und so weiter. Was wir auch gesehen haben, ja, die Bitcoin All-Time Highs im Vergleich zu den vorigen All-Time Highs schwächen sich über die Zeit ab. Das heißt, so wie wir manche von einer schwächeren Volatilität ausgehen, gehen wir auch davon aus, dass sie sozusagen die Ausschläge nach oben, schwächer werden, aber eben auch nach unten. Das heißt, wir haben in Extremis dieses Bärenmarktes sind wir nur knapp 77% runtergegangen, und das war nach 83% im Bärenmarkt davor, 85% im Bärenmarkt davor und 93% im ersten Bärenmarkt.
Ist korrekt. Vielleicht noch ein paar Gedanken hierzu. Also wir sehen die Max Drawdowns, nennt sich das da im Finanzjargon, also ist der maximale Verlust beim ungünstigsten Einstiegs- und ungünstigsten Ausstiegszeitpunkt. Und diese maximalen Verluste, die wurden wirklich recht schön mit jedem Zyklus oder mit jedem Bärenmarkt weniger gravierend, wenngleich sie auch zuletzt noch mit einem Wert von minus 77% knapp sehr gravierend waren. Aber was hier auch noch vielleicht zu bedenken ist, man denkt sich vielleicht zwischen minus 77% und minus 93% ist jetzt nicht so viel Unterschied, aber man muss auch hier sozusagen logarithmisch denken, weil wenn man sich in Halbierungen denkt, also das Kapital bei minus 50% halbiert sich einmal von ganz oben und bei minus 75% hat sich schon ein zweites Mal halbiert. Ja? Und bei den frühen Bärenmärkten hat sich ein drittes Mal nachher noch halbiert bis ein viertes Mal noch halbiert. Also diesmal haben wir uns nur zweimal halbiert, also es ist schon der Ausschlag nach unten deutlich weniger geworden, logarithmisch gedacht. Im Prozenten kommt es gar nicht so stark zum Ausdruck.
Das, obwohl wir zum ersten Mal eigentlich das alte Oldtime High im Preis unterboten haben. Das ist ja vorher auch noch nie passiert.
Das alte Oldtime High im Preis haben wir unterboten, wie meinst du?
Ja, wir sind unter das Oldtime High gefallen, das wir im letzten Peak davor hatten.
Ja. Das ist so.
Das war FTX, ja?
Ja, 15.000 etwas, war unter 20.000, ja. Ja, jetzt bin ich bei dir.
Das war das erste Mal und war offenbar, also dem Krypto-Kollaps gedankt. Das heißt aber auch, was vielleicht ganz wichtig ist, dass diese Trends, die wir kennen bei einem so jungen Asset wie Bitcoin, nie in Stein gemeißelt sind.
Nein, also die sind grundsätzlich nicht in Stein gemeißelt. Man kann die Zukunft nie voraussehen. Aber ich denke, wie gesagt, also in so Halbierungen zu denken, ist glaube ich zielführender als in Max Drawdown-Prozent zu denken. Und also wenn sich das einigermaßen so weiterentwickelt, könnte man, wie du es richtig schon angedeutet hast, erwarten vielleicht für den nächsten Bullmarkt eben nicht mehr ganz so hohe Returns nach oben, aber hoffentlich auch nicht mehr ganz so starke Drawdowns nach unten.
Jetzt kommen wir zum Halving. Nächstes Jahr im Frühling, wenn die Vögel wieder zwitschern und die Bäume wieder blühen, nach dem kommenden richtigen Winter, nicht Kryptowinter, sondern richtigen Winter, ist davon auszugehen, also wissen wir, das ist sicher, es kommt zu einem Halving, alle 210.000 Blocks. Wann genau, an welchem Tag das ist, wissen wir noch nicht, aber das werden wir dann zeitnah herausfinden und du hast uns die Performance mitgebracht. Bitcoin nach dem Halving und da sehen wir eigentlich eine Bestätigung dessen, dass wir weiterhin davon ausgehen, dass also die Extreme abnehmen. Es hat nach jedem bisherigen Halving eigentlich schwächer performt als nach dem davor. Ist das korrekt so ausgedrückt?
Stimmt, ja, korrekt.
Warum?
Naja, da können wir einige Annahmen treffen. Natürlich ist es, wenn eine Assetklasse ganz, ganz klein ist, wie am Anfang, braucht es nicht viel Kapital, dass hier der Preis stark nach oben gedrückt wird. Ne? Und jetzt muss natürlich schon mehr reinkommen, wenn wir jetzt von einer Marktkapitalisierung von einer halben Billion rechnen oder ausgehen, da muss natürlich entsprechend mehr Kapital reinfließen, dass ein entsprechend ähnlicher Hebel zur Wirkung kommt. Also ich glaube, das ist eigentlich die einfachste Erklärung. Ja.
Dafür muss Bitcoin auch im Mainstream ankommen. Es braucht Produkte, so wie möglicherweise den ETF, aber es braucht vor allem auch so die Akzeptanz eigentlich durch eine größere Masse an potenziellen Investoren. Kann man das so nennen?
Genau, also müsste einfach mehr gestackt werden.
Also, also professionell ausgedrückt, an der Wall Street sagt man einfach mehr stacken.
Na, ich glaube, das war ja schon eher fürs Bitcoiner-Publikum.
Bald sagt man das an der Wall Street. Ja? Da werden sie die Songs singen. Und jetzt sind wir auch schon bei der Preis-Prediction eigentlich. Ne? Also wir haben uns, oder du hast ja angesehen, die Vervielfachung des Bitcoin-Preises, die Performance des Bitcoin-Preises in den vergangenen Bullen- und Bärenmärkten und daraus kann man zumindest eine Prediction abgeben. Du kannst jetzt deine ganzen Absicherungsfloskeln natürlich vorher noch bringen.
Ja, also ich würde jetzt mal folgende Tabelle so beschreiben, dass wir uns angesehen haben, Bärenmärkte und Bullmärkte, die letzten historisch. Und im Prinzip haben wir da jetzt schon gut drüber gesprochen, einen guten Rahmen gemacht. Wir haben, wenn man in X denkt, also in Vervielfachungen, beziehungsweise in 0,1x war jetzt schon der erste Bärmarkt in der Dezimierung, würde man wahrscheinlich sagen, des Preises, sehen wir eben diese minus 90% haben wir jetzt auf 0,1x sozusagen runtergerechnet, die in einem der ersten den Bärenmärkte passiert sind. Und danach ist ein Riesenbullmarkt gekommen mit über 100x, ja, 130x.
12.800% im Bullmarkt Jänner 15 bis Dezember 17.
Ja, hier wiederum, wenn du der Hans im Glück warst, der am Tief gekauft hat und am Höchst verkauft hat, ich gebe davon aus, dass das auf niemanden
natürlich
auf der Welt zugetroffen natürlich hat. Ja. Korrekt. Und der letzte Bärmarkt war dann eben minus, also 0,2x in etwa, grob gerechnet. Ja.
Also minus 84%, das glaube ich, kann man sich besser vorstellen. Also wenn man quasi den Preis mal 0,2 nimmt, ja, dann kommt man auf den Boden des Bärenmarkts, ja, in dem Fall minus 84%, und dann?
Und dann ging es mit 22x rauf von Dezember 18 im Prinzip bis November 21, also 2 Jahre. Das sind eben diese typischen Jahre rund ums Halving, kurz vor und kurz nach oder 18 Monate nach dem Halving. Das ist so circa die Phase, 6 Monate vor und 18 Monate nach dem Halving war historisch zumindest immer die spannendste Zeit. Das war 22x. Ja. Und ja, wir haben jetzt eben zu der groß angekündigten Prognose jetzt einfach mal ein Zahlenspiel gemacht, würde ich es nennen, und das mal im ersten Fall fortgeschrieben mit einem ähnlich starken Anstieg, also noch einmal 22x von dem letzten Tief von etwa 15.500 würden uns gemäß dem Fall einer Wiederholung mit 22x auf über $340.000 Kurs bringen. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr optimistisch. Da haben wir jetzt einfach mal die Hälfte davon genommen als Zahlenspiel. Und selbst dann kommt man natürlich noch auf höchst spannende $178.000.
Ich glaube, wenn Bitcoin die Marktkapitalisierung von Gold erreichen sollte, ich glaube, es sind so 350.000,
ja, ein bisschen mehr, kommt ja nachher, glaube ich, noch eine Grafik.
Also das heißt, 180.000, sagen wir mal, ja, Pi mal Daumen, ja, falls wir die Hälfte des Bullenmarktes von 2022 sehen.
Korrekt.
Also von 2021 eigentlich.
Ja.
Und ihr setzt den Bullenmarkt mit November 2022 an, also ab dem EZB-Bottom. Ja? Ja. Ich werde das jetzt so oft bringen, bis es in die Literatur eingeht, weil ich glaube, die haben mit dem Artikel damals, die beiden Experten von der EZB, haben nämlich den Tag erwischt. Sie haben der Tag war der 15. November 2021, und das war der Tag mit dem bisherigen niedrigsten Bitcoin-Preis dieser. Und das war genau der Tag, an dem die EZB gesagt hat, hast du nicht gesehen, das Bitcoin ist tot. Ja? Okay, also ihr habt das genau so angesetzt, und dann würden wir, und das ist jetzt keine Prediction, du sagst nicht, dass es dorthin steigen wird, sondern das ist einfach eine Rechenaufgabe quasi.
Ein Rechenbeispiel, was passiert, wenn.
Was passiert, wenn? Dann hätten wir 180.000 im nächsten Bullenmarkt als Ziel, falls wir ja die Hälfte. Wobei man dazu sagen muss natürlich, wir haben wenig Daten, auf denen das Ganze aufbaut.
Stimmt.
Und es hat sich auch die Vervielfachung vom Bullenmarkt 15-17, die war 130, und dann hat sie sich 18-21 weniger als halbiert. Also 130 wären dann 60 ungefähr, 65. Und wir haben aber nur 22 gesehen. Das heißt, es kann theoretisch sein, dass wir deutlich weniger sehen.
Kann absolut sein. Ich würde mal mit weniger rechnen, und wenn es mehr wird, kann man sich mehr freuen.
Ja, vor allem, wenn man den Markt timet, was wir eh nicht hinkriegen. Spannend ist jetzt die Adoption zu sehen. Jetzt haben wir vorher schon gesagt, okay, Bitcoin-Interesse ist in einem Tiefschlaf, aber was wir zum Beispiel schon gut beobachten können, Hashrate geht rauf, Lightning Network geht rauf, und was eben auch rauf geht, ist die Anzahl an Adressen mit 0,01 Bitcoin, 0,1 Bitcoin oder einen Bitcoin?
Ja, also ich würde das subsumieren unter dem Punkt Fundamentaldaten vom Bitcoin-Protokoll. Ja. Und ich meine, ich rede mir gerne im Bärmarkt den Mund fusselig, dass fundamental Bitcoin einfach weiter funktioniert, weiter alle 10 Minuten die Blöcke kommen. Aber nicht nur das, sondern eben auch die Adaption weiter voranschreitet. Das war eigentlich immer so, regardless of, ob wir jetzt im Bullen- oder im Bärmarkt waren. Aber ich meine, eine der Voraussetzungen, damit wir wieder einen Bullenmarkt bekommen, ist meiner Meinung nach, dass es eben fundamental weiter gesund ist und sich weiterentwickelt. Und diese Statistik weist meiner Meinung nach eindeutig darauf hin, dass sich die Adaption weiter fortschreitet.
Und auch natürlich, dass die sozusagen die kleinen Adressen größer werden oder mehr werden, dass die Leute in kleinen Mengen stacken. Das sieht man auch in anderen Statistiken immer wieder. Und ich meine, ich oute das jetzt einfach mal und ich sage das einfach, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt, aber dass ich dich eingeladen habe, kommt ja nicht von ungefähr. Ja? Also 2020, während des Corona-Crashs, war ich damals geistig ganz woanders. Und ich war nicht in Bitcoin drinnen. Man kann das auch nachschauen. Ich war in Bitcoin drinnen, aber ich war geistig nicht investiert. Und man kann das auch nachschauen. Ich habe damals auch getweetet, Bitcoin jetzt stirbt. Ja, das machen sich immer gerne Leute lustig. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals alles verkauft, was ich noch hatte. In Panik und mit extremen Verlusten. Ja, warum? Weil ich geistig das nicht gesehen habe. Ich dachte, jetzt geht die Welt unter, wir müssen da jetzt in Lockdown und da war Virus hier und bla 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 und ich war familiär, also ich war einfach in einem anderen Headspace. Und das ist natürlich schlimm, weil das bedeutet, dass die Anzahl an Bitcoin, die ich in der Zeit danach kaufen konnte, natürlich nur sehr gering ist, aber mein Gott, so ist das Leben. Aber ich kann mich erinnern, ich bin in meiner Küche gestanden und ich habe mit dir telefoniert, ich weiß gar nicht mehr wieso, an dem Tag und du hast gesagt, ich habe dir gesagt, ich habe verkauft und du hast gesagt, wow, bist depper, warum verkaufst du, jetzt ist die Zeit zum Kaufen und du hast damals gekauft. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe gesagt, was willst du mit deinem Magic Internet Money, die Welt geht unter. Aber bist gut gefahren damit, ne?
Ja, also ich habe da schon einige solche Marktzyklen hinter mir und ich habe auch schon mal in die Panik verkauft, aber nicht Bitcoin, das war noch vorher, also noch in den 2000er Jahren eigentlich. Aber je öfter man sowas erlebt, umso eher kann man damit umgehen. Und auf jeden Fall im 2020er Jahr war ich auf jeden Fall schon lange so weit, darf ich jetzt mal behaupten, dass ich eben wusste, dass hier die Fundamentaldaten einfach entscheidend sind. Also es war tatsächlich eines der Beispiele, ich habe jetzt nicht an dich gedacht, aber das war die Zeit, wo ich den Leuten gesagt habe, bitte kauft Bitcoin, kauft vielleicht Gold oder Silber auch, das wäre übrigens auch ein sehr guter Zeitpunkt gewesen, ja. im März 20. Ist einfach eine gewisse Abgebrühtheit muss man da mitnehmen und die kann man, glaube ich, erst haben, wenn man das schon zwei, drei Mal durchgemacht hat.
Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014. Und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Bitcoin selbst und sicher zu verwahren ist einer der wichtigsten Schritte auf dieser Reise. Und der beste Begleiter hierfür ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Entwickelt von einem Team von echten Cypherpunks, hergestellt in der Schweiz und vollständig Open Source. So stelle ich mir eine Hardware Wallet vor. Und vergessen wir nicht, Bitcoin ist eine Revolution, solange ich meine eigenen Schlüssel halte. Not your keys, not your coins. Der Spruch, der kommt wirklich nicht ohne Grund. 5% Rabatt gibt es mit dem Code WasBitcoinBringt. Gleich reinschauen bei der Bitbox O2 Hardware Wallet unter bitbox.swiss/WasBitcoinBringt. Aber man braucht sich dann auch nicht wundern, dass die Bitcoiner eben solche Stacker sind. Ja?
Ja.
Also es gibt eigentlich nur zwei oder vielleicht drei Constituents, also drei Gruppen von Investoren, die in einer Panik netto immer zukaufen. Das eine sind die Vanguard-Investoren, die machen das seit 70 Jahren.
Ja. Ja?
Das andere sind also die Indexfonds,
ja.
Das andere sind die Bitcoiner und die Goldbugs, und
ja.
Zwar die physischen Goldbugs,
ja.
Weil abverkauft wird ja nie das physische Gold, sondern immer das Papiergold und ich kann mich noch erinnern, ich glaube das war 2011 oder so, war mal Gold abverkauft und da sind auch die Leute in die Shops gerannt. Aber bei Gold und bei Aktien ist es, wenn man einen Fehler macht, deutlich schwieriger, den wieder gut zu machen, weil alles sich so langsam bewegt.
Es ist, glaube ich, nicht so unähnlich wie die Philosophie, die letzten es auch ein Warren Buffett hat. Ja? Also du musst einfach, es sagt sich so einfach, in die Panik einkaufen. Be greedy when the others are fearful, sagt man ja auch gerne im englischen Börsenjargon. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass man eben die ultimative Conviction in das Asset hast.
Ja, ja. Genau. Und ich hatte die damals nicht. Ja. Ich gebe das auch gerne zu und ich gebe das auch deswegen zu, weil ich weiß, dass es heute immer noch viele Menschen gibt, die diese Conviction nicht haben.
Ja.
Und es wird im nächsten Bullrun auch viele Menschen geben, die diese Conviction nicht haben.
Ja.
Und ich glaube, dass wenn jemand, der sich heute hauptberuflich mit dem Thema beschäftigt, das zugibt, dann sagt das auch etwas.
Ja.
Also ich selbst, wenn ich dann einen Vortrag halte vor Bankern über Bitcoin, sage ich immer am Anfang, ich habe 7 Jahre gebraucht, um überzeugt zu sein, aber ich bin halt jetzt schon so überzeugt, dass die das nicht in Relation setzen, sage ich mal.
Ja. Ja.
Aber Banker und ETF, das kommt jetzt eh. Die Hashrate haben wir schon erwähnt, also die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks geht beeindruckend rauf. Wir haben diesen Einbruch im Jahr 2021, sind das die chinesischen
Absolut,
Miner gewesen?
Ja,
waren
genau.
Das die Miner? Das
Mai,
war das Mining-Verbot, ja?
Mai 21, das Verbot der Miner in China, und das war, glaube ich, schon auch ein sehr, sehr guter Lackmustest, auch wieder für die Soundness des ganzen Protokolls und des Netzwerkes, wie schnell sich das auch wieder erholt hat, wie flexibel dann die Miner nach Kasachstan, nach Texas oder sonst wohin gegangen sind. Letzten Endes war es natürlich auch gut für die Dezentralisierung des Minings. Und auch damals, also es gab ja keine Probleme, die Blöcke haben einfach sind weiter geschaffen worden und glaube ich, ein Spitzen-Stresstest letzten Endes für das Netzwerk, und das ist das, was ich mit Fundamentaldaten meine, also Fundamentals sind höchst gesund.
Bei Bitcoin besteht seine Stresstests in der richtigen Welt. Banken müssen die simulieren. aber Banken sind natürlich immer noch größer und wichtiger. Der Aktienmarkt ist größer und wichtiger als Bitcoin. Amerikanische Treasuries sind größer und wichtiger. Gold ist größer und wichtiger. Im Vergleich mit allen anderen Assets ist Bitcoin immer noch absolut mini.
Richtig, eine halbe Billion, Englisch Trillion in etwa, ist die Marktkapitalisierung aller Bitcoins aktuell. Hier eben auch noch ein paar Vergleichsdaten aufgetragen. Circa 8 Billionen haben die amerikanische Zentralbank sowie die europäische Zentralbank plus minus.
Jeweils, ne? Also gemeinsam sind es 16.
Korrekt, ja. Und Gold, die 12,5 Billionen in etwa.
Entschuldigung, wenn die Fed aktiver hat, 8, was heißt das? Heißt das, das ist das Vermögen, das sie hält, oder was heißt das?
Das ist die Bilanzsumme.
Ah, die A-Bilanzsumme. Das heißt, wenn die Bilanzsumme ist, dass wenn die Notenbanken haben eine ganz eigene Bilanz, weil sie quasi das Geld ja drucken können. Das heißt, wenn die Bilanzsumme steigt, wird mehr Geld gedruckt.
Genau, also die können ja eben diese doppelte, also auf beiden Seiten der Bilanz werden dann einfach Zeilen geschaffen sozusagen, wenn sie Geld drucken. Aber das ist die Bilanzsumme der Zentralbanken.
Okay.
8 Billionen.
Ja. Goldbestand?
Goldbestand 12 Billionen, da muss man vielleicht dazu sagen, ein Großteil von diesen 12 Billionen ist jetzt nicht unmittelbar sofort liquide. Also das ist, zweites Kommentar auch vielleicht noch erwähnenswert, nur eine Schätzung. Man kann es im Gegensatz zu Bitcoin jetzt nicht ganz genau eruieren, wie viel Gold es tatsächlich gibt. Aber man kann es doch ziemlich, ziemlich gut abschätzen, da das meiste Gold einfach in den letzten 100 Jahren gefördert wurde. Und da gibt es schon sehr gute Aufzeichnungen davon.
Wir wissen, dass es, wie viel Bitcoin es gibt. Wir wissen aber nicht, wie viel Bitcoin am Markt sind oder überhaupt verfügbar sind.
Ja.
Das ist etwas, wo wir auch nur schätzen können. Also wie viel Bitcoin können überhaupt noch bewegt werden, ja, quasi.
Aber theoretisch können diese gesamten 200.000 Tonnen sind es ja in etwa, oder halt mit einer Marktkapitalisierung von 12 Billionen, diese ganzen 12 Billionen schon wieder auf den Markt kommen. Ja. Das ist nur eine Frage des Preises. Ja. Ja. Aber wird man wirklich halt Kunstwerke einschmelzen und irgendwelche religiösen Kirchengegenstände einschmelzen? Wahrscheinlich eher nicht.
Eheringe einsammeln, genau, und solche, ja, Geschichten. Ja. Gut, fast 26 oder 25,5 Billionen, also 25,5 Trillion US-Staatsanleihen ausstehend.
Unglaublich hohe Zahl, ja.
Aber sind wir nicht schon bei 30?
Naja, das ist nicht alles als Bond. Ah. Ist nicht alles als Anleihe emittiert. Okay. Ja, 33 Billionen Staatsschulden, ich glaube, wir sind schon bald bei 34, wahrscheinlich bis wir ausstrahlen, sind wir schon bei 34. Also es geht gerade sehr, sehr schnell. Ein Großteil von dem ist tatsächlich jetzt auch liquide handelbar, und das sind etwa diese 25 Billionen.
Verstehe. Das heißt, wenn ich versuchen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Elon Musk wäre, ich weiß nicht, wie viele Billionen, also Billionen sind das, nicht Milliarden, so viel hat nicht mal Elon Musk. Na, aber okay, also das ist ausstehend, und dann haben wir noch den S&P 500 Market Cap, ja, das sind quasi 36 Billionen, das sind nur die 500 größten US-Unternehmen an der Börse.
Genau, also die sind mehr wert auch, also als die Staatsschulden der USA, höher bewertet. Das gibt ja auch ein ganz, ganz interessantes Ratio, dass wenn die Aktien jetzt mehr wert sind als die gesamten Staatsschulden, dann ist das auch ein recht gutes Indiz dafür, vielleicht, dass die Aktien überbewertet sein könnten. Aber auf jeden Fall von der Dimension her, ja.
Sieht aber man, ist das dann verglichen mit den Treasuries oder verglichen mit den Gesamtschulden? Weil mit den Gesamtschulden sind die Aktien ungefähr gleich auf.
Mit der Wirtschaftsleistung, die sind jetzt gerade ziemlich, die Zahlen sind jetzt relativ ähnlich. Okay. Also die Wirtschaftsleistung ist circa bei den 25 Billionen.
Aber unser, was wir mit sagen wollen, ist, dass unser Bitcoin, über das wir hier immer reden, ist immer noch mini-fuzzi klein verglichen mit den großen Asset-Klassen, und wir sehen, dass Bitcoin knapp die Hälfte ausmacht des Kryptomarkts. Mhm. Also Bitcoin hat ungefähr 500 Milliarden, dann haben wir noch Krypto nochmal 500 Milliarden, das heißt, wir kommen auf ungefähr eine Billion, one Trillion, und das ist nur sozusagen ein Achtel von dem, was die Fed in ihrer Bilanz hat, und nur ein Zwölftel von dem, und das ist mit Krypto, nur ein Zwölftel von dem, was heute an Geld in Gold steckt.
Das sind so circa die Größenverhältnisse, genau.
Die Marktkapitalisierung von Gold und Bitcoin im Vergleich, auch da sehen wir, wie klein Bitcoin eigentlich ist im Vergleich zum großen Bruder eigentlich.
Ich denke, das ist eine der intuitivsten, aber vielleicht auch eine sinnvolle Messlatte, weil am Ende des Tages als Investor macht man sich schon irgendwie Gedanken über die Bewertungsfrage. Wie bewerte ich denn jetzt ein gewisses Asset? Und die typischen Produktiv-Assets, also Aktien oder auch Anleihen, wenn man will, kann ich mit Cashflows bewerten. Und das Problem habe ich halt bei Gold und bei Bitcoin, dass ich keine Cashflows habe. Und jetzt ist halt die Frage, wo habe ich irgendwo einen Referenzwert? Und da ist ein Zugang, dass man Ratios bildet, also Quotienten, Verhältnisse, wie wir es vorhin schon gemacht haben, Verhältnis zu Marktcap der Aktien, oder in dem Fall Marktkapitalisierung Gold versus Marktkapitalisierung von Bitcoin. Und wenn man jetzt an dem digitalen Goldkonzept irgendwo auch einen gewissen vernünftigen Vergleich findet, dann bietet sich eben Gold an als eine Messlatte. Und wir haben hier im letzten Bullmarkt in der Spitze in etwa 10% Gold Marktkapitalisierung erreicht bei der Bitcoin-Bewertung und sind dann abgefallen auf 3%. Jetzt sind wir etwa knapp über 4%. Meine Erwartung wäre, dass wir hier tendenziell weiter steigen würden, also sprich, dass das Gold im Verhältnis zum Bitcoin fallen würde, aber großes Aber, das heißt nicht, dass Gold absolut fallen muss. Ich denke, beide Asset-Klassen werden zulegen im Wert letzten Endes, im Kurs. So ist das ja auch von 2017 oder von 2016 besser gesagt bis 2020 passiert. Gold ist gestiegen und Bitcoin ist gestiegen. Mhm. Bitcoin ist stärker gestiegen, aber beide Asset-Klassen sind gestiegen. Aber die relative Betrachtungsweise zeigt dann eben, um wie viel Bitcoin sozusagen stärker steigt oder stärker fällt. Und hier bei, ich kann mir vorstellen, dass wir am Ende der Dekade so circa bei, auch wieder ganz grob, aber 50% Gold Market Cap schon anlangen werden.
Wobei wir nicht wissen, wie groß das Market Cap von Gold dann sein wird.
Richtig.
Es gibt ja diese Theorie von Michael Saylor, wo ich ja, das ist der eine Punkt, wo ich mir traue, Michael Saylor zu widersprechen. Er sagt, also Bitcoin wird als allererstes mal Gold demonetisieren, also wird quasi den Store of Value oder den Geldteil von Gold rausziehen. Und das sehe ich aber nicht, weil warum sollte quasi, sagen wir mal, das beste Geld aus dem zweitbesten Geld ziehen, wenn auch Immobilien, Aktien, Anleihen und andere Dinge als Geld verwendet werden heute. Meiner Meinung nach sollte das zuerst dort rausziehen.
Ja, es ist ein gutes Argument. Ich meine, ein weiteres Argument ist, weil dieses Argument höre ich von Bitcoinern auch schon sehr, sehr lange, ist auch praktisch, was aktuell passiert. Also denken wir an Zentralbanken, die kaufen halt einfach in der Praxis keine Bitcoin, die kaufen Gold. Ja, und gar nicht wenig davon. Also aktuell passiert eine Remonetarisierung, wenn man so will, im Goldbereich. Natürlich, es wird jetzt auch nicht Gold in dem Sinn, aber wenn man sich einfach anschaut, wie viel Prozent der Bilanzen, der Zentralbankbilanzen sind Gold, dann ist das im Steigen begriffen. Ja. Also Gold, der Stellenwert im Fiat-Geldsystem des Goldes ist im Steigen begriffen. In der Praxis ist einfach so, ob es einem gefällt oder nicht. Und das könnte sich auch mal ändern, aber aktuell ist es nicht so. Gold, das andere Argument dafür ist, dass Bitcoin und Gold halt einfach am Ende des Tages dann doch nicht 100% gleich sind. Es ist zwar natürlich von der Angebotsseite her sehr spannend, Bitcoin und auch noch das härtere Geld am Ende des Tages als Gold, wie wir wissen, aber es gibt natürlich auch Anonymitätsfaktoren zum Beispiel, oder es gibt Ausfallsrisiken, die einfach noch einmal anders zu bewerten sind beim Gold aufgrund der langen Historie und aufgrund der physikalischen Eigenschaften. Und es gibt auch, habe ich vorhin schon erwähnt, andere Volatilitätseigenschaften, auch zusammenhängend mit der physikalischen Eigenschaft von Gold.
Ja. Und Gold ist natürlich, und das wissen wir auch, quasi der Plan B für die Notenbank.
Richtig.
Also, darüber sollte man eigentlich einmal eigene Folge machen.
Ja, gerne.
Die Rekapitalisierung des Fiat-Systems durch Goldaufwertung.
Höchst spannend, ja, genau. Also das Gold ist implizit ein Teil von dem Fiat-Geld, auch wenn es natürlich nicht als solches dargestellt wird, aber es kommt nicht von ungefähr, dass die Zentralbanken Gold halten und viel Gold halten.
Wenn ein paar Leute in die Kommentare schreiben, natürlich Likes und Subscribes und so, aber wenn ein paar Leute in die Kommentare schreiben, dass sie gerne eine Folge hätten über die die Reparatur des Fiat-Systems durch Gold, durch die Goldreserven, dann machen wir die Folge, oder?
Sehr gerne, ja.
Okay, sehr schön, das freut mich. Ein Vergleich zwischen Gold und Bitcoin ist auch der, dass wir sagen, wir wissen bei Bitcoin, wissen wir die Entwicklung des Bestands quasi, den können wir bei Gold aber auch ganz gut ausrechnen, ne?
Richtig, also hier sehen wir eben den Gesamtbestand des geförderten Goldes und da sind wir jetzt in etwa bei diesen 200.000 Tonnen und den Gesamtbestand von Bitcoin, da sind wir bei 19,5 Millionen in etwa und die beiden Kurven, wie sie sich verhalten und die Goldkurve, die geht eigentlich sehr, sehr konstant hier rauf. Gold wird circa mit 1,5% pro Jahr inflationiert, wenn man so will. Also die Goldmenge wächst sehr stetig und die Bitcoin-Menge, wissen wir auch, die wächst immer langsamer. Mhm. Und da, wie schon gesagt, liegt auch eine der größten Stärken von Bitcoin relativ zu Gold, dass man erstens ganz genau weiß, wie viel Bitcoin es gibt. Das kann ich immer verifizieren und nachsehen. Und nicht nur zum jetzigen Zeitpunkt, sondern auch in die Zukunft weiß, wie viel es da geben wird und dann was letztens in dieser absoluten Scarcity mündet. Also das ist natürlich schon ein ganz starkes Argument, aber es ist nicht das einzige Argument, was es zu beachten gibt im Zusammenhang mit geldigen Gütern, würde ich sagen.
Nein, also ich sage immer, eine Goldmünze, die Hände tauscht, Besitzer tauscht, ist quasi das ultimative Off-Chain, die ultimative Off-Chain-Transaction. Ne? Da gibt es dann auch keine Überwachung durch die Bank of International Settlements oder was auch immer. Aber Auf der anderen Seite wird Gold natürlich stark kontrolliert durch die Notenbanken, einfach weil sie so viel halten. Das ist einfach, also das Argument von Seyfedin, dass das Gold zentralisiert wird, ist schon korrekt.
Ja, vielleicht ein letzter Gedanke noch dazu, wenn man davon ausgeht, dass wir weiterhin in währungstechnischen Problemen sind, würde ich einfach auch entgegensprechen dem Michael Saylor, also der erste Reflex wäre, ist sicher von einer breiten Bevölkerungsmasse erst einmal in Richtung Gold hinein und einige vielleicht auch in Richtung Bitcoin und die einigen werden eben einen stärkeren Hebel womöglich auf den Bitcoin-Preis ausüben können, aber reflexartig bei größeren Problemen wird, glaube ich, nicht die Masse zuerst Bitcoin suchen, sondern zuerst Gold suchen.
Ja, man darf nicht vergessen, die Masse hat vielleicht gar keinen direkten Zugang zu Bitcoin, der wird auch erzählt immer noch, Bitcoin ist irgendwie doof. Wobei, über die Masse und Bitcoin reden wir gleich, aber du hast auch eine Rechnung mitgebracht, das ist jetzt finanzchinesisch hier. Da geht es jetzt um die Kombination aus Gold, Silber und Kryptoassets und ich hoffe, Kryptoassets ist Bitcoin. Proxy Bitcoin, ja. Also Gold ist, Kryptoassets ist in dem Fall Bitcoin. Was sehen wir da?
Das ist ein bisschen, sag ich mal, unserer Philosophie geschuldet oder die Ausgangsbasis von dieser Grafik ist, dass wir denken, eine Kombination aus Edelmetallen und Bitcoin ist vernünftig, als vernünftiger Portfolio-Baustein im Zusammenhang mit auch vernünftigen Aktien- und Anleiheninvestments, aber dass das sozusagen der Gegenpol ist. Im einen Teil haben wir eben Produktivgüter, Aktien und Anleihen auch als Derivat als Produktivgut mit Verzinsung, also mit Cashflows typischerweise. Und auf der anderen Seite haben wir Bestandsgüter, die nicht inflationierbar sind. Es ist einfach eine andere Gattung von Produkten. Beide machen Sinn, vor allem eben in Kombination, wenn man eben auch daran interessiert ist, dass man in Summe keine zu hohe Schwankung ausweist. Klassisches Portfolio-Management. Und dann ist entscheidend, wie hoch die Korrelation von diesen, sag ich mal, Polen ist. Am einen Pol haben wir ein Aktien-Anleihen-Portfolio und am anderen Pol haben wir ein, vereinfacht gesagt, Gold-Bitcoin-Portfolio. Und diese beiden Pole korrelieren relativ gering. Ja. Also Korrelationen ändern sich über die Zeit. Wir sehen hier eben die Korrelation, die teilweise positiv ist, teilweise sogar leicht negativ ist, vielleicht im Schnitt leicht positiv, aber sagen wir mal nahe Null. Mhm. Und nahe Null ist schon eine hervorragende Diversifikationsmöglichkeit. Das soll heißen, wenn man sich Gold und Bitcoin in ein klassisches, traditionelles Aktien-Anleihen-Portfolio hinzunimmt, ist das eine hervorragende Ergänzung.
Wir vergessen oft, als Bitcoiner, sage ich mal, die viel staken und vielleicht 100%, bis zu 100% ihres Networths in Bitcoin haben, dass viele Menschen einfach dieses Risiko gar nicht eingehen können oder wollen und vielleicht von einer viel kleineren Bitcoin-Komponente ausgehen und dass das aber auch, wenn es massenhaft geschieht, auch viel Geld in Bitcoin reinbringt. Und jetzt reden wir noch einmal über den ETF. Was wir hier haben, ist die Entwicklung des Goldpreises nach der Einführung des Gold-ETFs, des ersten Gold-ETFs. Ein ähnliches Muster bei Bitcoin ist denkbar, steht da. Warum? Weil, wir haben es ja vorher schon besprochen, weil Bitcoin für viele noch nicht zugänglich ist, ja. Und manche, die es vielleicht theoretisch schon kaufen können, dürfen nicht, weil sie haben gewisse Vorschriften und dürfen jetzt dann nicht irgendwie zu Coinbase oder zu Coinfinity oder zu einem anderen Broker gehen und sagen, hier spielen wir mal die Bitcoin drauf, sondern die müssen warten, bis ein reguliertes Produkt zugelassen wurde und genau darum geht es bei dem ETF.
Ja, also die ETF-Story, also sprich die potenzielle Zulassung von einer Reihe von Bitcoin-ETFs in den USA, ist ja jetzt schon länger im Gespräch. Und die Relevanz von einem derartigen Ereignis wäre, glaube ich, wirklich schon ganz, ganz gewichtig. Wie du sagst, also auf der einen Seite ist natürlich sozusagen das Entry-Ticket, also gerade in den USA ist es ganz, ganz wichtig, dass das ein reguliertes und auch liquides Wertpapier an der Börse ist, dann würde das einfach ein Riesentor öffnen für einen ganz, ganz großen Markt. Ich glaube, das ist soweit so bekannt. Was durchaus auch immer mal erwähnt wird, aber aus meiner Sicht vielleicht sogar fast genauso wichtig ist, vielleicht sogar noch wichtiger ist, wenn eben Unternehmen wie Fangen wir einfach mal an mit BlackRock. Wenn BlackRock hier das Stamp of Approval drauf gibt, dass die Wirkung für kleinere oder auch für größere Asset-Allokatoren, also jene, die da irgendwo die Asset-Allocation steuern in Pensionskassen und Vermögensverwaltungsgesellschaften, die ist immens.
Ja. Also von Bitcoin ist das Geld der Steuerhinterzieher, Schwarzgeldnutzer und Terroristen auf guck mal, iShares Bitcoin Trust, das ist schon ein Riesensprung.
Das ist ein unglaublicher Sprung, vor allem auch, wenn man sich mal in die Lage von solchen Asset-Allokatoren, Vermögensverwaltern und so weiter setzt. Typischerweise würden die ja nur einen kleinen Anteil jetzt vielleicht mal anfangs in Bitcoin gewichten und dieser einfach aus portfoliotheoretischen Überlegungen. Sie handeln sich jetzt eigentlich nur potenziellen Ärger ein, wenn sie hier komplett unkonventionelle Assets auch nur einen kleinen Anteil reinnehmen. Ja, also sie würden lieber konventionell untergehen als unkonventionell sozusagen gewinnen mit einem kleinen Asset. Man spricht da auch ein bisschen von Cover Your Ass Strategy. Ja. Also die wollen hier keine zu exotischen Anbieter vielleicht da reinnehmen. Wenn aber hier BlackRock kommt, dann, also es kann ihnen, glaube ich, keiner wirklich einen Strick draus drehen, wenn sie einen BlackRock-Fonds drinnen haben.
Genau, ja. Das ist der Punkt. Also wenn du ein Risiko eingehst, das andere nicht eingehen in deiner Branche, ja, und du bist damit erfolgreich, super, genau, you're the guy. Aber wenn du ein Risiko eingehst, das andere nicht eingehen in deiner Branche und du fällst damit auf die Nase, ja, dann bist du raus.
Genau.
Ja? Und wenn aber alle gleich das gleiche Risiko eingehen, dann hast du quasi kein Risiko mehr, zumindest nicht relativ zu deinen Peers. Das heißt, und dazu kommt natürlich, dass BlackRock dafür auch sorgen wird. Die haben zehntausende Leute, die zu den Advisern rennen und denen das einreden. Also das ist, glaube ich, das. Glaubst du, dass das, was vermutest du, ist sozusagen der Hintergrund dessen? Hat BlackRock Sorge, dass die Leute Geld abziehen aus ihren ETFs? Will BlackRock nicht, dass ein anderer der erste Bitcoin-ETF ist? Oder denkt sich BlackRock einfach, naja, da kann man Geld machen, da können wir noch einmal ein paar Trillionen hinzufügen unserer Marketkapitalisierung oder unseren Assets under Management, das ist einfach der nächste große. Und es gibt vor allem, es gibt auch Rendite, also Rendite ist ja nicht unwichtig in der Branche. Ne?
Ja. Na, ich glaube, die naheliegendste Erklärung ist im Prinzip Profitüberlegungen. Also das wäre einfach die naheliegendste Erklärung. Man kann sich dann noch weiter irgendwelche Gedanken zusammenspinnen, wie das vielleicht ist oder was da vielleicht passiert ist, aber zum Beispiel, dass Larry Fink damals gesehen hat, wie sie Bitcoin auf ihrer Homepage draufgenommen haben und
das berühmte Interview, das heißt aber, du hast es gesehen, ja.
Ja, das habe ich tatsächlich gesehen, ja, genau. Also das wird schon was bewegt haben in ihm, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ob es dann noch irgendwelche andere Gründe gibt im Hintergrund, da kann man drüber spekulieren, aber ich glaube, das muss man auch gar nicht. Also Fakt ist, sie wollen das haben. Und ich sehe das eigentlich durchwegs positiv. Ich habe da keine Sorgen, dass die da irgendwie Schindluder getrieben werden kann, dank der Natur des Bitcoin-Protokolls.
Und natürlich ganz wichtig, eine Zulassung eines ETFs durch die SEC wäre dann quasi endgültig die Bestätigung, dass die amerikanischen Behörden Bitcoin wirklich als einen digitalen Rohstoff klassifizieren. Das wird zwar jetzt immer gesagt und man ist sich offiziell einig, aber es fehlt quasi noch der juristische Stempel. Und das wäre dann natürlich, ja, ich meine, das wäre eigentlich Geschichtsschreibung in dem Sinn, weil dann hätten wir den wichtigsten Kapitalmarkt, der Regulator des wichtigsten Kapitalmarkts sagt, das ist was ganz Neues.
Ja, also das... Es schaut so aus, als würde es so in die Richtung gehen, aber es ist noch nicht durch, also muss man auch dazu sagen, also es ist alles noch nicht durch, aber es sieht gut aus und wenn das kommt, glaube ich, wäre das eine Riesensache. Wenngleich vielleicht da auch noch ein kleines Wort der Vorsicht sozusagen hier schon noch anzubringen ist, nur jetzt allein, dass diese ETFs kommen oder gehen wir mal davon aus, sie werden zugelassen, heißt jetzt noch nicht, dass da der Riesenandrang sofort da ist. Ja. Ich glaube, der ultimative Bull Case wäre auch, wenn wir hier auch geldpolitisch, wir haben kurz schon darüber gesprochen, wenn es geldpolitisch tatsächlich vielleicht sogar zu einer Wende kommt in 1 bis 2 Jahren, also sprich, wenn die Zinsen nicht mehr weiter steigen, vielleicht mal nur oben bleiben oder sogar irgendwann mal wieder runtergehen, kann immer schnell passieren. Also es braucht nur irgendeine Krise kommen, irgendwelche Bankenprobleme kommen, hatten wir schon im Frühjahr, schon fast wieder vergessen. Dann kann auch die Zentralbank mal umdrehen und wenn dann hier sozusagen die ETFs schon parat liegen, ich glaube, das wäre dann wirklich die beiden Dinge zusammen, könnten wirklich für ein schönes Kursfeuerwerk sorgen.
Die Notenbanken haben sich jetzt bereits Spielraum geschaffen und werden sich noch so lange Spielraum schaffen, solange es möglich ist, würde ich mal fast sagen. Und wenn sie stehen bleiben, bleiben sie stehen, dass sie jetzt mal runter, also notgedrungen wird jetzt keiner runtergehen.
Korrekt.
Die Inflation ist immer noch nicht so richtig unter Kontrolle. Das heißt, das ist auch so ein Ding, auf das sie noch achten müssen. Aber es ist Spielraum da. Und wenn, wie du richtig sagst, wahrscheinlich braucht es zuerst den ETF.
Ja.
Und der muss aber auch erstmal sie dann liegen bleiben. Also das geht dann nicht sofort. Das kann nicht am Montag ETF und am Dienstag Zinswende. Das wird dauern.
Genau. Aber diese beiden Dinge in Kombination, ich glaube, da könnte man bei den genannten Zahlen, das wäre dann auch irgendwie plausibel, dass wir zu den genannten Zahlen auch tatsächlich kommen könnten.
Marc, vielen Dank. Es war mega spannend. Ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich jede Woche Chartanalyse mache. Ich hoffe, dass wenn ich es mache, dass das dann auch richtig mit Hand und Fuß ist. Und ich danke dir, dass du das auch gleich mitgebracht hast, diese Arbeit. Der Bitcoin Kompass erscheint ab jetzt 4-mal im Jahr. Und gib nochmal durch, wo findet man das und wo findet man auch dich?
Alles eigentlich auf www.incrementum.li. Da kann man sich anmelden, dann kann man es gratis downloaden und jeder ist willkommen. Wir freuen uns über jeden neuen Leser und Leserin.
Und du, wo treibst du dich so rum? Auf X? Bist du auf X?
Ich bin auf X tatsächlich mehr oder weniger, phasenweise mehr und dann wieder weniger. Mark J. Walek ist mein Handle. Ja.
So wie Homer J. Simpson.
Danke für den Vergleich.
Weißt du, wofür das J in Homer J. Simpson steht?
Wusste ich nicht.
Für J. J. Also J-A-Y. Homer J. Simpson heißt er.
Okay, dann wieder was gelernt.
Hast du wieder was? Simpsons Trivia, bei was Bitcoin bringt. Marc, vielen Dank, dass du extra den weiten Weg aus der Schweiz nach Österreich gemacht hast und bis zum nächsten Mal.
Gerne, Nico, ich freue mich.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.